Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Friends Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro -logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir nochmal über die Themen E-Commerce und Handel und Logistik, und China wird auch wieder dabei sein. Das heißt, heute die volle E-Commerce- und Handelsdruckbetankung in Kurzform sozusagen. Ich habe auch eine verkürzte Truppe heute am Start. Natürlich unseren Experten für das Thema, Christoph Tripp, Experte für Handels- und Distributionslogistik, und unsere Allround-Waffe zum Thema Logistik, Erik Wirsing, ist auch dabei. Hallo Christoph, hallo Erik, schön, dass ihr dabei seid. In kleiner Runde heute.
Hallo Boris, grüß dich.
Servus.
Und Christoph, wir müssen wahrscheinlich wieder anfangen mit dem Thema Temu und Shein, das uns ja jetzt schon seit vielen Wochen, sogar Monaten schon beschäftigt und inzwischen auch weite Wellen geschlagen hat in der Logistik. Die Logistik hat so ein bisschen geschlafen auf dem Thema und ist jetzt langsam aufgewacht, nachdem Temu insbesondere hier eingeschlagen ist und durch die Wirtschaftspresse gewandert ist. Eine kleine interessante Anekdote: nachdem ich für den BVL-Podcast eine Folge aufgenommen habe zum Thema Luftfracht im Zusammenhang mit Temu, eine Woche später gingen auf einmal die Berichte los in der Wirtschaftspresse. Kein Zusammenhang natürlich, keiner hat irgendwas geklaut von irgendjemandem, aber wir waren früh dran und in der Tat, das Thema ist mega, mega heiß. Was ist das Neueste im Thema Temu? Shein, du verfolgst das sehr, sehr eng. Christoph, gibt es irgendwas brandaktuelles, brandneues, was du berichten kannst?
Also es beschäftigt offensichtlich wirklich viele Menschen. Ich habe tatsächlich jetzt auch dazu wieder zwei Interviewanfragen nochmal wieder bekommen. Man merkt jetzt, dass das ganze Thema so von der Highflyer-Ebene runterkommt, ja, und man jetzt sehr intensiv diskutiert über die Zahlen, über das Thema Nachhaltigkeit, über das Thema Qualitätsmängel. Das merkt man schon. Also insofern das Ganze nimmt Fahrt auf. Jetzt kann man natürlich sagen, jeder Bericht und jeder Podcast darüber unterstützt die Unternehmen irgendwie, weil man dadurch die Marke bekannter macht. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, es ist gut, drüber zu reden, weil dann die Themen einfach auf den Tisch kommen und wir damit eben auch, ich sag mal, die Diskussion an der richtigen Stelle jetzt dann auch anstoßen können. Ja, sprich Verzollung, Import und das Thema Nachhaltigkeit mit Luftfracht. Also von daher, glaube ich, ist es erstmal per se eine gute Definition und eine gute Diskussion. Ja, was gibt's Neues? Es gibt schon ein paar neue Fakten und Zahlen. Die meisten kommen tatsächlich aus den USA, nachdem wir jetzt sozusagen dieses ganze Tonnage-Thema, was wir ja auch angestoßen haben oder du angestoßen hast im Podcast zum Thema Luftfracht, ja irgendwie durchhaben und jetzt alle so ihre Schätzungen gemacht haben. Die Zahlen gehen alle trotzdem quer durcheinander. ja. Ist natürlich jetzt schon klar, dass offensichtlich jetzt auch die Verbände das Thema wahrgenommen haben, dass so langsam das Thema auch in der Politik ankommt, auch in der europäischen und deutschen Politik ankommt. Ja, da werden jetzt so die ersten Pflöcke versucht einzuschlagen, was ja auch nicht so schlecht ist. Neues zu berichten gibt es natürlich insofern, dass Temu jetzt ab Mitte März eben gesagt hat, sie wollen auch US-amerikanische Händler auf ihre Plattform lassen und das dann wohl auch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit verbinden, dass das Thema Fulfillment dann eben auch mehr in die Absatzmärkte reingeht. Und sie haben angekündigt, eben auch in Europa, also europäische Händler, eben in absehbarer Zeit, ohne konkreten Zeitplan anbinden zu wollen. Also das bedeutet letztendlich auch hier, dass vermutlich in absehbarer Zeit wir auch Fulfillment und Lagerhaltung wenigstens mal der wesentlichen Schnelldreherartikel auch in Europa sehen werden. Ne? Ähnlich wie bei Shein, die das ja jetzt auch in Polen, in Frankfurt offensichtlich wohl auch nochmal deutlich pushen und auch Personal suchen.
Ja, da war ein interessanter Artikel in der DVZ, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, am 5. März, interessanter Artikel über die Thematik Temu und Shein und dass Shein tatsächlich jetzt auch schon eine Mannschaft hier in Deutschland rekrutiert, also ein paar Leute sind wohl schon on the ground sozusagen, es werden Lagerflächen entweder gesucht oder sind schon etabliert, das heißt, dieser Vorgang ist jetzt in vollem Gange, also der Übergang von einfach nur Luftfracht aus China Richtung auch tatsächlich Lagerhaltung hier in Europa, vielleicht sogar in Deutschland mit Leuten vor Ort und interessanterweise, die haben ja ein bisschen recherchiert und es ging so ein bisschen in Richtung investigativer Journalismus, hat mir ganz gut gefallen, da die haben recherchiert, dass Shein irgendwie unter dem Namen von einer ganz anderen Firma ein Büro angemietet hat in Berlin und haben da schon Mitarbeiter, die tatsächlich auch im Lobbyregister des Bundestages sitzen und da schon anfangen, Lobbyarbeit zu betreiben. Clever Move. Die wollen dem Ganzen wahrscheinlich zuvorkommen. Langsam kommen sie näher sozusagen, oder?
Ja, das habe ich halt eigentlich immer schon gesagt. Ne? Wir wissen wenig über sie. Sie wissen sehr viel über uns oder vielleicht auch alles über uns. Das heißt, sie haben natürlich die Themen erkannt und auch die Kritikpunkte jetzt erkannt, die gemacht werden von unterschiedlicher Seite und werden das jetzt auch relativ schnell angehen. Ja, das war irgendwo nachvollziehbar und auch zu erwarten. Ja, das weiß man ja jetzt auch schon aus der Anfangszeit eben, dass sie clever waren und relativ schnell eben auch große Mannschaften von etablierten Logistikern und Händlern abgeworben haben, um eben auch die Logistik besser zu verstehen. Also insofern, das wird kommen und kommt sehr schnell. Ein spannender Punkt ist natürlich, dass beide Unternehmen ja diese Verlagerung eben der Abwicklung in die Absatzmärkte nicht argumentieren mit dem Thema Nachhaltigkeit, was uns so sehr beschäftigt, ja. Ja. Und sagen, also das geht alles per Luftfracht, sondern es geht um das Thema Lieferzeit. Also da sind wir wieder in den klassischen Lieferservice- und Logistikthemen, dass sie sagen, wir müssen von diesen 7 bis 9 Tagen runterkommen und wir wissen, dass wir da noch nicht wettbewerbsfähig sind. Wenn sie das natürlich schaffen, wie auch immer sie das mit dem Artikelspektrum dann in absehbarer Zeit schaffen wollen, aber wenn sie das schaffen, dann sind sie natürlich noch ernstzunehmenderer Konkurrent. Was mich interessiert, und das kann vielleicht Erik auch nochmal was dazu sagen, wie das so in der Logistikdienstleisterbranche gesehen wird. Ja, weil die spannende Frage ist ja, aus Sicht der Logistikdienstleister, kann ich da nicht irgendwo auch ein verlässlicher Player werden und Partner werden? Denn wenn die Geschäfte wachsen, das haben wir jetzt nicht an so vielen Stellen im Moment, dann könnte das ja auch ein attraktives Geschäftsfeld sein für Logistikdienstleister.
Also attraktiv allemal. Ich glaube, was uns alle jetzt auch ein bisschen überrascht hat, in welcher Geschwindigkeit die einfach jetzt mit Masse kommen. Also wir hatten es in den letzten Podcasts ja auch, was das allein am Thema Luftfrachtvolumen ist. Und dass die jetzt hier, du hast ja gerade selbst schon gesagt, in Breslau beginnen jetzt auch Lagerkapazitäten zu suchen, aufzubauen, auch wirklich im großen Maßstab. Also die kleckern dann halt nicht, das werden halt dann wirklich große. Ob sie die selbst betreiben werden, wahrscheinlich im ersten Schritt nicht. Also das ist meistens ja so, dass du dir erstmal einen Partner suchst, dass du erstmal da entsprechend Kapazitäten dir sicherst. Aber auf Sicht ist das so ein bisschen so ein kleines Déjà-vu wie Amazon, die auch als reine Plattform angefangen haben und immer mehr dann in die Wertschöpfung auch reingegangen sind. Und genauso sieht man das jetzt halt auch. Die haben noch ein paar ganz andere Aufgabenstellungen, die natürlich zum Thema Qualität, zum Thema Sicherheit, zum Thema Service, zum Thema Lieferversprechen, da haben sie noch ein paar Sachen, aber natürlich ist viel die Kundschaft heute auch einfach mal bereit, das hinzunehmen, einfach weil es halt ultra günstig ist. Und das ist so ein bisschen noch das, was ich glaube ich nicht langfristig durchsetzen kann, hoffe ich zumindest, dass da ein bisschen auch Qualität noch ein bisschen Anspruch hat. Aber die Frage auf Logistik, also ja, das ist ein Riesengeschäft. Ich meine, auch das Thema Last Mile ist hier ein Riesengeschäft. Das Zeug muss ja irgendwie zum Kunden. Dann hast du vielleicht auch das Thema Retouren, obwohl die das wahrscheinlich auch ein bisschen anders buchstabieren. Auch das ist ein Riesenthema. Die Lager müssen betrieben werden. Die werden ihren Footprint in Europa vergrößern. Und dann suchst du natürlich Kapazitäten. Und das ist auf jeden Fall, wird das ein großes Thema. Und wir sehen das ja auch bei anderen E-Commerce, um jetzt mal bei Amazon vielleicht auch zu bleiben. Das sind einfach wirklich Kunden, die kann ja dann einen Logistiker alleine gar nicht mehr bedienen. Dann brauchst du wirklich dann auch ein Sammelsurium und da brauchst du auch ein Netzwerk, da brauchst du viele, viele verschiedene Partner und genauso wird das hier auch gehen. Aber ich meine, die zwei sind jetzt halt massivst groß, wachsen auch anders als andere Firmen oder als der Außenhandel in China in Summe und das ist halt schon beachtlich. Und für uns halt spannend auch, wir haben das ja auch in den letzten Podcast mal diskutiert, Richtung Luftfracht relativ viel. Jetzt beginnt auch so ein bisschen Seefracht natürlich, weil natürlich können die anders planen. Wenn du dann Läger hast, dann ist das auch plötzlich für Seefracht relevant. Dann hast du auch das Thema Landverkehr wird irgendwann betroffen, irgendwann auch Kontraktlogistik. Und so hast du so viele Business Units, die beginnen da reinzugehen. Noch nicht alle sind da, Weil momentan ist erstmal Druck bei Luftfracht. Da brennt momentan die Hütte. Und jetzt geht's halt in die weiteren rein. Aber das ist ein Markt. Und das Schöne ist halt auch, was du auch gerade sagtest, Thema Nachhaltigkeit ist bei denen halt gar nicht so groß. Und ich glaube, wir hatten es auch mal so schön so sinnbildlich gesagt, die Fridays for Future gehen noch auf die Straße und abends bestellen sich was bei Temu oder Shein im Internet. Obwohl das alles halt bei Luftfracht kommt, einfach weil es günstig war. Das ist natürlich auch so ein bisschen spannend und schwierig, wie man sich da persönlich auch positioniert. Aber die werden ihre Berechtigung noch eine ganze Weile haben. Aber ich glaube, wenn sie nur so bleiben, wie sie jetzt sind, werden sie nicht lange überleben. Und deswegen, das wissen die selbst. Deswegen beginnen die sich jetzt auch schon neu zu justieren mit immer weiter in die Wertschöpfung rein und sagen sich natürlich auch, zwischen mir und Kunde darf keiner dazwischen. Und genauso haben es andere Player halt auch gemacht, die sagen, ich möchte möglichst viel selbst kontrollieren und steuern können, um dann entsprechend dann auch reagieren zu können, wenn wieder irgendwas passiert.
Aber es ist in der Tat schon ein interessanter Zwiespalt, ne? Diese Überlegung für einen deutschen Logistiker beispielsweise, die auf der einen Seite in ihren Jahresberichten und so weiter große Ziele haben, was Nachhaltigkeit und so weiter angeht. Und dann ist die Frage, arbeite ich mit so einem Partner wie ein Shein oder wie ein Temu zusammen, die nicht kompatibel sind mit der Art und Weise, wie ich mir eine Lieferkette vorstelle beispielsweise. Aber da wird keiner Nein sagen, wenn das Geld auf dem Tisch liegt sozusagen, wenn da viel Geld zu holen ist. Das ist natürlich verlockend. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand Nein sagen wird aufgrund der Tatsache, dass die Lieferketten bei Temu noch nicht so nachhaltig sind, wie wir uns die vielleicht wünschen, oder? Sehe ich das falsch?
Am Ende wird es der Kunde halt auch mit steuern müssen. Also das ist ja auch bei allen Nachhaltigkeitsinitiativen, die man weltweit hat, wird es das umsonst geben? Wahrscheinlich nicht. Und sobald ich halt ein bisschen CO2 runterbringen möchte, dann ist halt Luftfracht einfach noch ein großes Spannungsverhältnis. Das ist einfach jetzt, finde ich, Land, Luft, See, Schiene entsprechend betrachtet, die Luftfracht immer halt noch das CO2-intensivste. Und ja, wir alle wollen unseren Carbon Footprint reduzieren. Wir alle haben Ziele, wir haben alle Umweltziele, die EU hat Ziele. Jeder hat irgendwo da, und dann passt das auf Sicht natürlich schwierig dazu. Es sei denn, wir ändern die Luftfracht, das wird irgendwo dann komplett verändert. Auch das sind natürlich Möglichkeiten, aber da haben wir technologisch, glaube ich, noch ein paar Jahre vor uns, bis wir das wirklich CO2-neutral machen.
Also ich finde einen Aspekt sehr spannend, was wir ja bei den Spielern sehen ist, und auch bei Alibaba, JD.com und anderen aus China, dass sozusagen der Heimatmarkt auch ein bisschen schwächelt und sie sich sozusagen gegenseitig Marktanteile eben abnehmen und jetzt eben alle expandieren außerhalb von China. Und ihr hattet in eurem letzten Podcast über das Thema Automobil gesprochen und BYD beispielsweise, die ja im Prinzip jetzt diesen Weg auch gehen. Da hatte auch, ich glaube, der Frank hatte in der Runde auch gesagt, spannend wird sein, welche Dienstleister nutzen sie denn eigentlich und setzen sie auf heimische Dienstleister, die dann möglicherweise auch innerhalb von Europa oder in den USA eben Leistungen erbringen. Oder gehen sie sogar so weit und sagen, ich nutze auch lokale und regionale Dienstleister eben auch. Und das wird für mich auch eine interessante Frage sein, wenn wirklich das Fulfillment Richtung Europa und in die USA kommt. Wer macht es dann? Weil die Spieler ja bisher eine ziemlich klare Outsourcing-Strategie hatten und im Prinzip das operative Doing in der Logistik eigentlich komplett vergeben haben. Ja, das wird jetzt spannend sein zu beobachten, wie sie denn da jetzt vorgehen und ob wir möglicherweise tatsächlich dann auch verstärkt chinesisches Engagement in der Logistik-Dienstleistungsszene hier in Europa und auch in den USA sehen werden. Letztendlich, um eben dann diese Spieler zu bedienen, ja. Der Fulfillment-Markt ist natürlich sehr interessant, weil er im Moment extrem unter Druck steht und unter zu wenig Menge extrem leidet. Das heißt, alle können die Mengen natürlich gut gebrauchen. Wir haben die Paketdienstleister, die im Fulfillment tätig sind. Wir haben die klassischen Spediteure, die dort tätig sind. Wir haben viele Startups im Übrigen, die eben auch in diesem Bereich tätig sind. Gerade eben, was die D2C-Marken anbetrifft und die Aggregatoren, sag ich mal, im Marketplace-Bereich. Also die sind alle natürlich hoch interessiert an solchen Mengen und an den Abwicklungen. Aber dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Strategie dann dieser Spieler ausschaut in Bezug auf die Inanspruchnahme von Dienstleistern. Ja.
Was ich echt interessant finde, wie schnell die überall jetzt visible sind und entsprechend auch gesehen werden oder gesehen wurden. Weil so, du hast ja gerade JD und Alibaba, die gibt es auch schon länger. JD kennt nur Insider, würde ich mal sagen. Das ist noch gar nicht so bekannt hier. Bei JD.com auch eine riesen Firma, die auch plötzlich dann mit E-Commerce mal angefangen hat, dann Finance und als drittes Standbein Logistik, die sich auch so sukzessive in die Wertschöpfung weiter reingefräst haben, die aber auch jetzt erstmal in Europa über Kooperationen, über entsprechend Läger in gewissen Ländern beginnen zu agieren. Aber Shein und Temu, die tun es entsprechend anders. Und ich bin wirklich, müssen wir mal drauf wetten, wie die in 5 Jahren aussehen. Also auf jeden Fall definitiv anders als heute.
Ja, was ich auch noch mega spannend finde, worüber relativ wenig gesprochen wird, ist, dass diese beiden Player, Temu und Shein, ja untereinander sehr verfeindet sind. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber die verklagen sich in den USA gegenseitig. Also so eine Situation, wo die beispielsweise gemeinsame Sache machen und irgendwie gemeinsam Ressourcen teilen, Kooperationen und so weiter. Man könnte ja spekulieren, ob die nicht besser aufgestellt werden, wenn sie gemeinsam auf den europäischen Markt gehen, auf den USA-Markt gehen. Aber die gönnen sich beide nichts, was ich auch total überraschend und interessant finde, weil ich hatte jetzt erwartet, dass irgendwie von oberer Stelle irgendwie mal ein Machtwort gesprochen wird und dann ist auf einmal Ruhe im Karton. Aber die bekriegen sich tatsächlich, die gönnen sich nichts, sehen sich als Konkurrenten und gehen tatsächlich vor Gericht gegeneinander vor. Und da, ich weiß nicht, der eine beschuldigt den anderen, mafiöse Einschüchterungstaktiken anzuwenden. Das ist also schon fast so ein bisschen Schulhofniveau oder irgendwie Soap-Opera-artige Vorwürfe, die da.
Also sind das nur die beiden untereinander oder weißt du auch, wie die dann zu einem Alibaba, zu einem JD, ob das dann in Summe eine große Clique ist oder ob das dann viermal oder entsprechend, da gibt es ja noch mehr Firmen dort, die entsprechend dann Themen gegeneinander haben?
Nee, darüber weiß ich nichts. Also ich hätte eigentlich jetzt vermutet, dass die eine Krähe der anderen kein Auge aushackt und die irgendwie alle gemeinsam Sache machen und irgendwie, wenn's hart auf hart kommt, die so zusammenarbeiten. Aber in diesem Fall ist es in der Tat eine Feindschaft. Ich kann vielleicht einen Link in den Shownotes hinterlassen, da war ein interessanter Artikel im Manager-Magazin. Dieser Gerichtsfall, diese Anschuldigung, Ende letzten Jahres ging das schon durch die US-Presse und dann auch hier in Deutschland. Mega spannend.
Vielleicht nochmal Boris zur Ergänzung. Also die werben sich ja gegenseitig auch Mitarbeiter ab, ja. Das kommt natürlich auch noch dazu. Also Temu hat das Office in Shenzhen, glaube ich, gegenüber oder neben Shein. Also Temu und Shein direkt nebeneinander und Temu hat auch massiv Mitarbeiter abgeworben von Shein, weil die natürlich Erfahrungswissen haben, was man braucht, wenn man schnell wachsen muss, ja. Und ähnlich ist ja Shein beziehungsweise Temu in Europa auch vorgegangen mit Amazon, ja, und hat da sehr aggressiv auch versucht dort ganze Teams abzuwerben eben auch. Ja, also da will man natürlich schnell Expertise haben und schnell Know-how haben, die man natürlich auch braucht letztendlich für das Wachstum. Ja, also ich sag mal, das ist schon, ich glaube, tiefgründig, was du da beschrieben hast, ne, und nicht zu unterschätzen, da ist schon extrem Wettbewerb untereinander.
Stichwort abwerben. Erik, sind bei dir schon die ersten Anfragen eingetroffen für Head of Global Innovation, für Temu oder Shein?
Ich glaube, das wird alles aus China rausgesteuert. Also nein, definitiv nicht. Okay. Und ich glaube, die haben auch andere Themen. Also das ist ja auch eine Frage. Wir sind ja jetzt zum Beispiel eher im B2B-Bereich unterwegs und Temu und Shein natürlich in anderen Bereichen. Die Frage ist natürlich auch hier, wie stellen die sich auf sich drauf? Bleibt das bei deren Geschäftsmodell? Aber ich finde auch, Christoph, auch wie du das siehst, also ich finde ja auch so B2B, B2C, C2C, das vermischt ja alles irgendwann. Ich glaube, irgendwann werden wir gar nicht mehr davon reden. Aber so vieles, was man so aus dem B2C oder auch C2C kennt, möchte man im B2B genauso haben. Teilweise glaube ich aber auch, dass der B2B-Bereich manchmal strukturierter, stringenter, professioneller manchmal sogar vielleicht auch ist. Wie ist denn so deine Sicht auf dieses Thema?
Also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass also Alibaba hat ja eine relativ aggressive B2B-Strategie eben auch. Ne? Die haben ja jetzt im letzten Jahr mehrheitlich die Visible Group übernommen mit Wer liefert was und haben da ja relativ optimistische Pläne eben, diese Plattform eben auch im B2B-Bereich auszubauen. Amazon hat das mit Amazon Business ja auch gemacht und relativ still und leise gemacht. Was man jetzt von den B2B-Händlern hört, ist natürlich, dass die über alle Produktkategorien bei Standardprodukten ein echter Wettbewerber sind, ja, und natürlich auch ordentlich Mengen abziehen, weil die im Prinzip das B2C-Bestellmodell und Liefermodell 1:1 übertragen auf B2B. Und das kann man natürlich auch. Und insofern, das ist natürlich dann ein weiterer Wachstumsstrang möglicherweise, ne, dass man dann irgendwann sagt, okay, wenn ich sowohl geografisch als auch was mein Geschäftsmodell anbetrifft irgendwo ausgereizt bin, dann suche ich mir natürlich ein neues Geschäftsfeld, was attraktiv ist und das kann natürlich B2B sein. Vielleicht noch ein abschließender Punkt, wenn man die Zahlen ja anschaut, mal ganz mit einem ganz dicken Daumen, dann ist ja tatsächlich der Online-Handel, die Online-Handelsumsätze im B2B-Bereich sind 5-mal so groß wie im B2C-Bereich. Ja, das heißt also für Deutschland, ja, das heißt also, da ist natürlich schon ein Riesenpotenzial, das man heben kann, ja. Also insofern würde ich glauben, das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis der Druck in dem Bereich auch größer wird.
Obwohl es da auch noch viel, viel größere Hürden gibt. Ich habe kürzlich beispielsweise mit Max Meister gesprochen, der Chef von Ludwig Meister. Das ist so ein B2B-Händler, der so Schmierstoffe und Waren für die Produktion, also für Maschinenbau beispielsweise, vertreibt. Also ein klassischer B2B-Händler hier in Deutschland, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass es gar nicht so einfach ist, für so eine große Plattform reinzukommen und einfach das Geschäft wegzunehmen, weil viel halt über den persönlichen Kontakt auch stattfindet. Customer Service und wirklich verstehen, was die Kunden wollen. Der Großteil seines Geschäfts geht beispielsweise bei ihm nicht über seinen Webshop, das ist eher nachgelagert, sondern es geht vielmehr über einen direkten Verkauf tatsächlich und die persönliche Beziehung noch. Also es sind noch höhere Einstiegshürden, als es beispielsweise beim B2C-Geschäft der Fall ist.
Ich habe auch bei Temu ist ja auch Die haben, glaube ich, 21% ihres Revenues sind praktisch nur Produkte. 78% ist bei denen wirkliche Vermarktungsstrategie über die Plattform. Die Frage ist aber auch hier, wie positionieren die sich denn später jetzt Richtung Shops? Also jetzt kommen sie im ersten Jahr, dass man praktisch tatsächlich Lager beginnen aufzubauen, was ein Amazon ja auch gemacht hat oder auch andere große E-Commerce-Händler. Und irgendwann beginnen sie dann auch in Läden reinzugehen, also wirklich wieder stationärer Handel. Ich kann mir das bei Shein und Temu noch nicht so richtig vorstellen, dass das auch mal dann ein Laden wird, weil was wird das für ein Laden? Da gibt es dann ganz viele kleine Teile und ganz viel und billig, aber auf Sicht natürlich vorstellbar. Aber Trend sehen wir halt manchmal schon auch, dass stationärer Handel, auch manchmal ist er ja totgesagt gewesen, aber in den einen oder anderen Regionen gibt es den halt doch noch und auch so ein kleines Revival kommt mir so vor.
Ja, vielleicht ein guter Moment, einfach mal einen Übergang zu schaffen, wie der deutsche Handel eigentlich darauf reagiert. Wir haben jetzt viel gehört, wie sie sich beschweren und wie sie versuchen, die Politik irgendwie aufzuscheuchen und gegen diese Plattform vorzugehen und die Spielregeln zu ändern und fairer zu machen. Aber Christoph, ist auch zu erkennen, dass der deutsche Handel, sei es der E-Commerce, aber auch der stationäre Handel, einfach ein bisschen angestachelt ist, ein bisschen motiviert ist, selber zu innovieren. Ich aus dem stationären Handel höre ich immer nur noch die Nachrichten der Insolvenzen, ob das ein Galeria Karstadt, Kaufhof, ein Pick und Kloppenbock, ein Hallhuber, ein Görz, ein Reno, Salamander, Esprit, Bonita, Apparat und Küpper, Gary Weber, Peter Hahn, alle, die schon Insolvenz angemeldet haben. Die Liste ist sowas von lang. Gib mal kurz den Einblick für uns Logistiker, was ist da im Handel los und wieso stehen wir vor so einer Situation?
Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt auch im Stationärhandel Konzepte, die sehr gut funktionieren. Ja, darüber wird immer wenig berichtet. Wir berichten immer gerne über diese Negativmeldungen, Insolvenzen. Im Bereich Fashion muss man vermutlich einfach feststellen, dass der Markt auch jahrelang überversorgt war. Ja, das heißt, wir haben eigentlich viel zu viele Formate gehabt und auch viel zu viele Shops gehabt. Und wenn man jetzt mal Fashion und Consumer Electronics zusammennimmt, dann wissen wir, das macht alleine die Hälfte des Online-Handelsumsatzes aus. Ja, also da ist der Druck natürlich besonders groß in diesen Bereichen. Natürlich dann auch über die Anbieter wie Shein eben auch. Aber es gibt eben auch funktionierende Modelle. Ja, wir waren jetzt ja letzte Woche auf der DVZ Future Commerce Conference, mit einem tollen Beitrag von Snipes. Ja, wenn du natürlich es schaffst, dein Produkt tatsächlich, wenn du es schaffst, eine hohe Relevanz in deiner Kundengruppe zu erzielen und das verbindest mit einer guten Convenience, dann bist du sogar in der Lage, preislich eher im oberen Segment mitzuspielen. Ja, aber ich glaube, das ist so dieser Dreiklang, den man beherrschen muss. Ja, Preis, Convenience und Relevanz. Und ich glaube, viele haben einfach an vollkommener Relevanz bei ihren Kunden verloren. Die haben es einfach nicht geschafft, für die Kundengruppen relevant zu sein. In welcher Form dann auch immer. Also das war jetzt für mich, ist jetzt für mich eher eine Situation, wo ich sagen würde, das war erwartbar, dass das so ist und dass wir diese Insolvenzen eben auch haben. Ich zitiere dann nochmal den Knut Hansen, der auch auf der Konferenz war. Der hat einige Intersportgeschäfte, der gesagt hat, für mich gibt's den stationären Handel gar nicht mehr, sondern für mich gibt's nur Omnichannel-Handel. Und ich glaube, das kommt dann noch dazu, dass man eben auch als Stationärhändler dieses Zusammenspiel online-offline natürlich perfekt orchestrieren muss und perfekt beherrschen muss in der heutigen Zeit. Ja, weil der Kunde überall sucht und letztendlich ist es ihm egal, in welchem Kanal er am Ende kauft. Und das muss halt nahtlos verknüpft sein. Und bei dem Thema Omnichannel habe ich immer so ein schönes Bild in meinen Keynotes, wo ich dann sozusagen das Frontend ist die schöne Meerjungfrau und das Backend ist der böse Drache. Und Backend ist halt Logistik und IT und das darf eben nicht sein. Und das haben wir vielfach eben noch, ja, dass das Frontend toll ausschaut und ich ganz viel Services anbiete, aber wenn es dann losgeht, dann bin ich nicht in der Lage, einen Online-Gutschein offline einzulösen. Ja? Also das sind nur so kleine Beispiele und ich glaube, daran scheitern sehr viele. Natürlich haben wir insgesamt ein strukturelles Problem in vielen Innenstädten, das ist überhaupt gar keine Frage. Da kommen viele Effekte dazu, aber was man definitiv nicht machen sollte, auch als Händler nicht sagen sollte, das ist der böse Online-Handel, der jetzt mich in die Insolvenz getrieben hat, ja, oder der böse Kunde. Also ich glaube, wenn man das macht, wenn man solche Mitbewerber ignoriert, dann ist es quasi so, wie die eigenen Kunden zu ignorieren und das sollte man auf gar keinen Fall tun.
Jetzt bin ich kein Experte für Insolvenzrecht oder so, aber ich mache mir schon Gedanken, was das mit dem Markt macht, wenn jemand wie eine Galeria Karstadt Kaufhof beispielsweise zum dritten Mal in Konkurs geht. Und jedes Mal, wenn du in Konkurs gehst, dann macht das was mit deinen Partnern. Beispielsweise mit deinen Logistikdienstleistern, mit deinen Partnern, mit denen du zusammenarbeitest, die dann wahrscheinlich manchmal leer ausgehen, wenn du unter den Schutzschirm wanderst sozusagen. Erklär mir mal, wie man noch langfristig das Vertrauen seiner Partner halten kann, wenn man ständig in diese Insolvenzen reinrutscht. Es gibt ja mehrere Beispiele von Unternehmen, die ständig da wieder beim Insolvenzverwalter auf der Matte stehen, immer und immer wieder.
Naja, das am Ende ist es die typische Abwärtsspirale, ne? Also du findest da möglicherweise nicht mehr die Besten für das, was du da eigentlich machen musst. Und dann leidet am Ende die Qualität. Gerade Unternehmen, die ja in der Insolvenz sind, in Eigenverwaltung beispielsweise, die dann versuchen rauszukommen, irgendwo in Begleitung mit einem Insolvenzverwalter, die schauen natürlich umso mehr auf die Kosten logischerweise. Das heißt, dann sind wir genau in dieser Abwärtsspirale. Du suchst dir dann natürlich auch den Billigheimer und vielleicht nicht denjenigen, der Beste ist in dem, was du da eigentlich erreichen möchtest. Das heißt, am Ende leidet das gesamte Serviceniveau, ne? Das ist eine typische Abwärtsspirale, die wir eben sehr häufig sehen. Und die Frage ist natürlich dann immer, in welcher Outsourcing-Beziehung stehst du denn da im Moment? Bist du tatsächlich Inhaber der Immobilie? Bist du verantwortlich für die Leute? Und was man natürlich merkt, ist, dass der ein oder andere, im Prinzip eine Parallele im Übrigen zum Automobilgeschäft im Moment, überlegt und versucht, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Das ist ja der Grund, warum jetzt so viele auch in den Fulfillment-Bereich im E-Commerce reingegangen sind, weil sie eben da erhofft haben, dass genau das eben nicht passiert in Bezug auf Insolvenzen. Und wenn ich diesen Quervergleich mit der Automobilindustrie mache, dann ist es schon erstaunlich, dass sich so ein Unternehmen wie Mosolf, die man eigentlich nur aus der Fertigfahrzeugdistribution heraus eben besonders kennt, dass die sich jetzt plötzlich Gedanken machen über innerstädtische Logistikbelieferung, ja, weil sie einfach nach neuen Geschäftsfeldern suchen. Das ist ja der natürliche Reflex, der Überlebensreflex dann des Dienstleisters, ja. Also ich gebe dir völlig recht, die Zurückhaltung wird größer werden.
Ne? Ich war am letzten Wochenende mal seit langer, langer Zeit mal wieder bei Karstadt in Hamburg in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob da mal jemand von euch war. Da ist das Gefühl, als wenn du in eine Zeitmaschine einsteigst und eine Zeitreise machst. Ich glaube, das sieht da noch genauso aus wie vor 15 Jahren, als ich da regelmäßig mal zu Gast war. Und da sah es wahrscheinlich schon so aus, wie es auch schon in den 80er Jahren aussah. Da wirklich, da sind die Strümpfe an derselben Stelle, da sind dieselben Abteilungen. Ich will jetzt nicht zu sehr drauf rumhacken, aber so kann man natürlich nicht ewig ein Geschäft weiter fortführen. War für mich sehr, sehr präsent, das vor Augen zu sehen, was passiert, wenn wir in diese Abwehrspirale kommen, die du gerade beschrieben hast.
Ja, das ist ja das Rolltreppenimperium, ne? Sagt man ja so scherzhaft, über alle Etagen hochgeführt. Man hat, glaube ich, jetzt, also wenn man das Thema Galeria anschaut, x Versuche gehabt, das Geschäftsmodell zu verändern mit Shop-in-Shop-Konzepten. Irgendwann war dann das Thema, wir können die Galeria-Kaufhäuser auch als Logistikfläche, als lokalen Umschlagspunkt beispielsweise nutzen für die City-Logistik. Aber all das hat sich letztendlich nicht erfüllt. Und jetzt haben wir natürlich, ich glaube, ungefähr 1 Milliarde Euro an Steuergeldern da versenkt. Ja, und im Ergebnis haben wir eigentlich nichts erreicht. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und viele Handelsexperten sind ja noch viel krasser und drastischer als ich jetzt in der Formulierung. Ich an den Kollegen Heinemann denke, der das ja tatsächlich immer sehr pointiert eben auch darstellt. Der hat schon vor vielen Jahren gesagt, dass man das nicht hätte retten können, ja, in der Konstellation, wie es da ist. Aber eins muss man natürlich sagen, viele Städte hängen immer noch dran, weil natürlich viele Städte immer noch der Überzeugung sind, das ist quasi ein Anzugsmagnet, ja, für Menschen, die in die Innenstadt gehen. Und du hast es ja gerade wunderbar beschrieben in deinen Worten. Das ist schon lange nicht mehr der Fall, schon viele, viele Jahre nicht mehr. Früher hat man gesagt, ich gehe mal in die Innenstadt und dann gehe ich auf jeden Fall zum Galeria. Das ist doch heute definitiv nicht mehr der Fall. Ja? Also die Zeit meines Erachtens der großen Warenhäuser ist vorbei. Und wenn ich es noch ergänzen darf, im Prinzip, das ist erstaunlich, und mittlerweile auch bei solchen Flagships wie Macy's in den USA, völlig identisch. Ja? Die laufen jetzt in die gleichen Themen rein, die wir eben aus Europa heraus auch schon kennen.
Ja, das Schlimmste war, ich bin dann von Karstadt weitergelaufen Richtung Saturn. Das war auch eine absolute Megakatastrophe. Der Saturn in Hamburg, da in der Nähe vom Bahnhof, sieht von innen aus auch noch wie vor 15 Jahren, aber noch wesentlich schlimmer, noch wesentlich runtergekommener und irgendwie eine komplette Baustelle. Aber dann habe ich erfahren, dass in der Tat alles umgebaut wird, weil dort massiv investiert werden soll. Da soll also so eine Art Erlebniswelt stattfinden mit Virtual Reality und so eine Art, so eine Fläche, wo du Dinge ausprobieren kannst mit irgendwelchen Headsets und Virtual Reality und Beratung, so ein bisschen wie so eine Messe. So eine Gaming-Messe, so ein Gefühl soll da aufkommen. Sehr, sehr schwer vorzustellen, wie du dir den Zustand dieser Filiale jetzt anschaust. Das war das armseligste und traurigste, was ich seit langem gesehen habe. Da war wirklich, also das war wirklich eine absolute Zumutung. Aber hoffentlich nur eine Übergangssituation.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Chance der Innenstädte, was du gerade sagtest, weil warum gehst du da hin? Warum gehst du auch in die Innenstadt? Du gehst nicht, um deinen Tagesbedarf oder deinen Wochenbedarf zu kaufen, da gehst du in normalen Supermarkt um die Ecke. Wenn du in die Innenstadt gehst, möchtest du ja irgendwo auch unterhalten werden, entertained werden, möchtest Leben irgendwo auch genießen. Und ich glaube, deswegen, wenn das halt immer noch rausgeht, wie vor 15 Jahren sich nicht weiterentwickelt hat, dein Leben hat sich halt auch weiterentwickelt. Und das ist aber, glaube ich, die Chance für Innenstädte. Und ich glaube, wir wollen ja alle die Innenstädte auch noch haben. Aber da muss sich die Logistik hinten dran auch ändern. Die Schaufläche müssen sich ändern. Und gerade was der Christoph auch sagte, Kombination mit Online, Offline, glaube ich, das wird das dann sein. Aber ja, KDW übrigens, Berlin, auch noch gutes Beispiel. Auch ja.
Ja, noch mal ein positives Beispiel nachzufügen. Ich war kürzlich bei Bräuninger. Gibt es ja bei uns hier im Norden nicht so richtig, aber ich war da im Süden unterwegs und war bei Bräuninger. Und da war ich sehr, sehr zufrieden. Das war ein toller Laden, sehr ansprechend. Im Premium-Preissegment, da waren also wenig Deals zu holen. Aber ein schöner Laden, hat mir gefallen. Aber dann das Problem, die Größen waren nicht verfügbar. wie es da manchmal so ist im stationären Handel. Da gab es noch die Größen nicht.
Aber Boris, da will ich mal definitiv schätzen, dass sie dir bei Bräuninger zumindest mal den Versuch unterbreitet haben, dass sie dir die Größe dann auch nach Hause schicken können. Möglicherweise, was natürlich nichts hilft, wenn du in Bremen bist und der Bräuninger in Stuttgart ist. Das ist gar keine Frage. Aber das ist natürlich eines der wirklich sehr, sehr positiven Leuchtturmbeispiele, ne, im Bekleidungshandel. Die haben tatsächlich die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und das wirklich gut umgesetzt. Ich habe vielleicht noch einen Punkt, also man kann es ja jetzt auch positiv sehen, ja. Wenn der Handel jetzt so schwächelt, dann heißt es ja letztendlich auch, dass zumindest für die Unternehmen, die da irgendwo im Fokus stehen, dass natürlich die Bewertung, die Unternehmensbewertung dieser Unternehmen im Moment relativ niedrig ist, also auch wieder Chancen birgt. Tatsächlich dann auch von Übernahmen oder von Branchen mit Branchenexpertise versehenen Investoren, die dann möglicherweise in diese Modelle investieren. Damit meine ich jetzt nicht so ein Benko 2.0, sondern tatsächlich also auch Unternehmen, die ein Interesse daran haben, das weiterzuentwickeln. Ja, und wir haben vorhin den Namen JD.com gehabt, die ja tatsächlich überlegen, wie sie ihr Geld investieren können und die über Media Saturn nachgedacht haben, die jetzt über Currys in UK nachdenken, eben auch als Expansionsstrategie. Ne? Also von daher, da könnten auch gute Chancen durchaus entstehen.
Und da ist doch dieser thailändische Milliardär im Spiel, der Interesse hat an Teilen von der Benko-Gruppe, das KDW beispielsweise, das wird hoffentlich gerettet. Das wäre so ein Beispiel, ne? Das wäre ein ausländischer Investor mit tiefen Taschen und tiefer Expertise im Bereich Handel.
Obwohl ich glaube, Boris, da geht es, glaube ich, nur um die Immobilien. Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Aber technologisch vielleicht noch einen Satz dazu zu sagen, um auch online, offline zusammenzubringen. Was JD zum Beispiel in China schon hat, sind sogenannte Unmanned Stores. Also genau diese Läden, die halt komplett digital, komplett autark, komplett ohne Personal funktionieren. Sehr viel über Kamera, nach deutschen Datenschutzthemen ein Riesenthema. Aber dort in China funktioniert das schon. Und die überlegen natürlich auch immer wieder, wenn ich irgendwo in andere Länder expandiere, kann ich auch dieses Unmanned Shop Konzept natürlich irgendwo mitnehmen oder mitbringen? Kann ich da vielleicht auch kooperieren? Und ich glaube, Und Amazon hat es ähnlich gemacht mit diesen komplett personalfreien Läden. Jetzt, ich glaube, Rewe experimentiert da genauso. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Zukunft, dass man bei solchen Läden dann auch noch digitaler und schneller wird. Und das wird dann auch wieder so ein kleines Erlebnis, convenient für den Kunden dann. Das kann, glaube ich, auch nochmal eine gute Chance sein für die Zukunft.
Bin ich so ein bisschen skeptisch. Ja. Ich bin kein großer Fan von Geschäften, wo gar keine Ansprechpartner, gar keine Menschen mehr unterwegs sind. Aber in Zeiten von Chatbots und künstliche Intelligenz, mit der ich dann bei Bedarf sprechen kann. Vielleicht wird das dann alles relativiert und ich brauche gar keine Menschen mehr, die mir Ratschläge geben. Aber in der Tat, bei Bräuninger wurde mir in der Tat angeboten, dass ich die passende Größe, die ich dort im Laden nicht gefunden habe, zwei Tage später bei mir zu Hause haben konnte. Habe ich nicht angenommen, das Angebot, weil ich mir nicht sicher war, ob es die Größe tatsächlich mir passen würde. Und den ganzen Rattenschwanz an Zurückschicken und sowas wollte ich mir nicht antun. Bin ich einfach wieder.
Versuch mal klug.
Genau. Alles klar. Christoph, Erik, das war's für heute. Vielen Dank für den kleinen Ausflug in die Welt des E-Commerce und des Handels. Hat Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf weitere gute, interessante Themen. Die werden uns nicht ausgehen, glaube ich. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Sehr gerne. Bis dann.
Ciao.